Aber vielleicht kann ich dann jetzt wieder spannend sein. Ich habe ja festgestellt, dass ich unter böse Menschen geraten bin und habe dann gedacht, wenn das wirklich böse Menschen sind, dann gehe ich statt auf die Toilette gleich wieder nach Hause. Ich habe dann gemerkt, dass böse Menschen Menschen sind, die denken. Und unter denkenden Menschen bin ich eigentlich sehr gerne. Ich lese jetzt zwei Texte vor aus diesem Büchlein da. Solothurn liegt am Meer. Wir haben mit Mariam besprochen, was ich da lesen könnte. Es gibt ja viele Vorteile, wenn man älter wird. Einer Vorteil ist, man versteht etwas von der Welt. Also ich muss Ihnen jetzt nicht erklären, dass vor einigen Jahrzehnten viele Menschen aus dem Süden in die Schweiz gekommen sind und jetzt hier ein Auskommen, um hier ein Auskommen zu finden, und deren Kinder sind jetzt Schweizer, Marianne hat es gesagt. Das ist der erste Text, der geht um dieses Thema. Es ist eigentlich eine Filmbesprechung. Ich hatte den Auftrag der Wochenzeitung, einen Film zu besprechen. Gleichzeitig starb da mein Vater und dann haben sich so verschiedene Dinge vermischt. Der Titel dieser Filmrezension, Filmkritik, hieß Der Kreis schließt sich, und es geht um Migration aus Afrika, und erschreckend aktuell ist der Text da. Man merkt aber zwar, dass er aus dem Jahre 2010 stammt. Montag, 1. März 2010 gegen Mittag. Eine unerhört warme Sonne scheint über den malerisch in einen Südhang angelegten Friedhof von Grenchen und begleitet die 100 oder 200 Gäste nach der Trauermesse von der Abdankungshalle zum offenen Grab. Was für eine traumhafte Alpensicht von diesem viel zu groß konzipierten Friedhof. Was für eine klare Luft nach dem bitterkalten und trüben Februar. Was für ein schöner, trauriger Tag. Viele der Anwesenden sind wie der Verstorbene vor 50 oder mehr Jahren aus dem Süden Italiens in die Schweiz ausgewandert, haben hier als Hilfsarbeiterinnen auf dem Bau und in der Industrie gearbeitet. Die meisten werden wie der Verstorbene sich dafür entscheiden, in der Schweiz begraben zu werden. Sie haben als Ausländerinnen und Ausländer eine neue Heimat gefunden. Man kann als Ausländer in der Schweiz zu Hause sein, ohne dass man zum Beispiel die lokale Sprache mehr als leidlich beherrscht. Die Italienerinnen und Italiener an dieser Feier beweisen es. Nicht mal tot wollen sie in jenes Land zurückkehren, das sie seinerzeit abgetrieben hat, wie eine unerwünschte Schwangerschaft, das ihnen nichts gegeben hat, kein Elternhaus. Viele Väter mussten wie der Vater des Verstorbenen in Abessinien für Mussolini Kolonialkrieg führen. Keine Ausbildung. Der Verstorbene durfte gerade mal ein Jahr zur Schule. Dann musste er als Taglöhner in den Wäldern im Hinterland Neapels Brennholz sammeln. Ja, nicht einmal zu essen hatten sie, so dass sie, nachdem sie Ende der 50er Jahre in die auch arme Schweiz gezogen waren, froh waren, nach einem arbeitsreichen Tag wenigstens sich satt ins Bett legen zu können. Nichts hat ihnen Süditalien gegeben, außer einer verführerischen Sehnsucht. Die hier anwesenden Italienerinnen und Italiener haben sie verwunden. Sie kehren nicht zurück. Und sie kehrten nicht zurück. Sie erwarten nichts mehr von Süditalien. In ihre frühere Heimat emigrieren nun Marokkanerinnen, Moldawier, Ghanaer. Von diesen neuen Bewohnerinnen Süditaliens handelt der Dokumentarfilm Il Nuovo Sud dell'Italia des Zürcher Filmemachers Pino Esposito. Esposito, der aus Kalabrien stammt und seit 1994 in Zürich lebt, zeichnet ein niederschmetterndes Bild dieser Region, in die niemand, wirklich niemand, der nicht größte Not leidet, hinzieht. Diese neuen Bewohnerinnen Süditaliens sind in letzter Zeit in die Schlagzeilen gekommen. Die Feldarbeiter aus Schwarzafrika zum Beispiel, die in der Kleinstadt Rosarno, Provinz Reggio Calabria, während der Mandarinen- und Orangenernte in einer verlassenen Papierfabrik ohne Strom und Wasser in Kartonhütten hausen. Als Anfang Januar zwei von ihnen aus einem Auto angeschossen werden, kommt es zu heftigen Protesten und schließlich zu Zusammenstößen zwischen den Immigranten und der einheimischen Bevölkerung. Bino Esposito ist da und filmt. Sein Film beginnt aber vorher mit Schwarz-Weiß-Bildern von Antonio Murgeri, der den Schiffsfriedhof von Lampedusa fotografisch festgehalten hat. Die Bilder zeigen die Wracks jener Schiffe, mit denen Zehntausende von Flüchtlingen in den letzten 10 Jahren von Libyen nach Italien kamen. Schätzungsweise 7000 Menschen verloren dabei ihr Leben. Nun kommen keine Flüchtlinge mehr, also wir sind im Jahr 2010. Nun kommen keine Flüchtlinge mehr. Silvio Berlusconi hat mit Gaddafi ein dubioses Abkommen geschlossen. 5 Milliarden Euro, offiziell Reparationszahlung für die in der Kolonialzeit begangenen Gräuel der Italiener, bekommt Gaddafi dafür, dass er keine Schiffe mehr Richtung Lampedusa losschickt. Die wüste Reaktion von Italiens Außenminister Frattini auf die Schweizer Visablockade gegen 118 Libyer gibt uns eine Idee davon, was es für das zivilisierte Europa bedeutet, wenn Gaddafi und Berlusconi Freunde werden. Obwohl keine Schiffe mehr mit Flüchtlingen nach Italien kommen, hält die Zuwanderung der sogenannten illegalen Flüchtlinge nach Süditalien an. Wir fragen uns mit Esposito, wie kann das sein? Die Antwort ist einfach und sie ist erschreckend. Diese Schwarzafrikaner stammen aus dem Norden Italiens. Es sind Vertriebene aus jenen von der Lega Nord regierten Kommunen, die in öffentlichen Parks Sitzbänke abmontieren lassen und sie mit Stacheldraht einzäunen, damit die Illegalen dort nicht übernachten. Wo Bürgerwehren nachts durch die Innenstädte patrouillieren und Jagd auf obdachlose Emigranten machen. Im Süden kümmert sich niemand um sie. Saisonal werden sie als Tagelöhner angestellt. Tomatenernte in Kampagne im Juli. Traubenernte in Apulien im August. Zitronen-, Orangen- und Mandarinenernte im November und Dezember in Kalabrien und auf Sizilien. Dazwischen Haselnussernte im September, Kastanienernte im Oktober. Diese Taglöhner stellen sich frühmorgens an der Straße auf und werden von den Landbesitzern in Camions abgeholt. Für 10 Stunden kriegen sie 25 Euro. Abends werden sie wieder am Menschenumschlagplatz abgeladen. Wo und wie sie untergebracht sind, interessiert niemanden. Angefangen hat diese neue Emigration in den 90er Jahren. Als ich für die Recherchen zu meinem Roman Ciao More Ciao in den späten 90er Jahren in den Bergen zwischen Cosenza und Catanzaro unterwegs war, staunte ich, wie viele Marokkanerinnen und Marokkaner in diesen abgelegenen Gegenden leben. Sie werden hier gebraucht, denn die zunehmende Entvölkerung ließ ganze Landstriche veröden. Nicht nur gut gebildete Süditalienerinnen, alle, die können, und heute wieder, ziehen weg. Früher schickten diese Emigrierten Gelder nach Hause oder sie zogen mit Geldern aus Renten und Pensionskassen zurück nach Süditalien. Aber diejenigen, die weg mussten, kommen immer seltener zurück. Der Geldfluss der Migrantinnen versiegt langsam, aber stetig. Der Süden Italiens ist ohnehin wirtschaftlich hoffnungslos von Europa abgeschnitten. Die sogenannte Globalisierung hat ihn weiter marginalisiert. Stahlwerke wurden geschlossen, weil die starke Industrie Norditaliens kostengünstiger in Böhmen einkauft. Kein legaler Wirtschaftssektor ermöglicht eine effektive Wertschöpfung. Nur mit Subventionen kommt man über die Runden. Es gibt keine Rohstoffe und keine Energiequellen. Die Infrastruktur ist hoffnungslos veraltet. Ein Beispiel: südlich von Rom wurde im ganzen 20. Jahrhundert kein einziger Meter Eisenbahnschiene verlegt. Anders als die Emigration ab den 50er Jahren im Norden Europas, in der Schweiz zum Beispiel, werden die Emigrantinnen in Süditalien nicht gebraucht, um die Nachfrage nach Arbeitskraft einer boomenden Wirtschaft abzudecken. Die Emigrantinnen werden gebraucht, um eine marode Wirtschaft vor dem Kollaps zu bewahren. Angeblich nur dank der rücksichtslosen Ausbeutung dieser Menschen kann die süditalienische Agrarwirtschaft andere Standortnachteile wie fehlende Infrastruktur und zerstückelte, abgelegene Anbauflächen wettmachen. Deshalb setzt sich hier niemand, auch kein Linker und auch kein Gewerkschafter, für die Rechte dieser Arbeiterinnen ein. Würden sie das tun, so das unfassbare, alle lähmende Credo, würden die Landbesitzer ruiniert. Viele Migrantinnen, die im Film zu Wort kommen, fragen sich mehr verblüfft als entsetzt, wo sie hier gestrandet seien. Ist das ein gesittetes Land? Ist das Italien? Espositos Film ist still und laut, verzweifelt und fröhlich, wütend und versöhnlich. Er zeigt abfallübersäte Strände, auf dem sich streunende Hunde tummeln. Ein Hund verschlingt eine verweste Taube. In der nächsten Einstellung sieht man einen überfahrenen Hund auf der Autobahn. Ein Migrant beklagt, dass sie wie Tiere behandelt werden. Schießt auf Vögel, wenn ihr schießen wollt, aber nicht auf uns. Er verlangt, dass die sie aufnehmende Gesellschaft eine minimale Infrastruktur zur Verfügung stellt. Kann man von uns verlangen, dass wir in Kartonschachteln leben? Andere rühmen die Gastfreundschaft, menschliche Wärme und Nächstenliebe, die sie erfahren. Man sieht Freiwillige, die sich engagieren. Eine 85-jährige ehemalige Primarlehrerin, genannt Mama Afrika, unterhält ein privat finanziertes Hilfswerk. Sie weint, als sie vom Nigerianer erzählt, der sich, weil er kein Geld nach Hause schicken konnte, erhängt hat. Ein anderes Hilfswerk unterstützt die rumänischen Prostituierten entlang der Hauptstraße 106 zwischen Crotone und Taranto. Ein lokaler Journalist fragt sich, warum die Solidarität mit den Migrantinnen im armen Süden größer sei als im reichen Norden. Vielleicht, weil sie im Süden nichts mehr zu verlieren haben? Esposito hat einen klugen Film gedreht. Er hat nicht eine These mit Aussagen ausgestattet. Der Film bleibt widersprüchlich. Ob man sich als Ausländer beklagt oder nicht, spielt keine Rolle. Es gibt keine Schuldigen. Am Schluss sind wir wieder in Neapel, Ausgangs- und Angelpunkt der meisten dieser Wanderarbeiterinnen. Antonio Murgeri zeigt seine Bilder der neuen Emigranten. Wir sehen elendige Unterkünfte, in denen augenscheinlich lebensfrohe Menschen leben. Sie leben wie unsere Eltern vor 50 Jahren in Neapel. Der Kreis schließt sich. Auch diese neuen Bewohnerinnen Süditaliens werden versuchen, dem Elend zu entfliehen. Sie werden versuchen, wie alle Armen, die in Süditalien leben müssen, wegzukommen, Richtung Norden. Funktionierende Institutionen sind nicht selbstverständlich, auch bei uns nicht. Und zu spüren bekommen es immer die Schwächsten. Wie kann man an Schmerzen im rechten Oberschenkel sterben? Einen Monat lang, den kalten Februar 2010, war Vater wegen dieser Schmerzen nicht mehr auf den Beinen. Er, der nie im Spital war, außer als er als 20-Jähriger an seiner ersten Stelle als Knecht im Solothurner Wasseramt vom Traktor fiel. Als er zu mir sagte, mir geht es wirklich schlecht, es muss mir jemand helfen, dachte ich, wie die Ärzte, Geduld, an Schmerzen im Oberschenkel ist noch keiner gestorben. Alle haben nicht auf ihn gehört oder ihn zumindest nicht verstanden. Denn man stirbt an Schmerzen im Oberschenkel, wenn sich durch die Herumhockerei ein Blutgerinnsel bildet und die Thrombose in die Lunge gerät. Und kein Arzt auf die Idee kommt, Blutverdünnungsmittel zu verabreichen. Erst eine Viertelstunde vor seinem Tod haben die Ärzte die richtige Diagnose und pumpen ihn derart mit Verdünnungsmitteln voll, dass er noch zwei Tage später in der Aufbahrungshalle aus der Nase blutet. Ich werde mir nicht verzeihen, dass ich nicht insistiert habe, dass ich nicht beim klaren Verdacht, dass er nicht ernst genommen wird, Alarm geschlagen habe. Dass ich so ein richtiger Linker bin, der die Institutionen trotz eines offensichtlich leidenden und verlassenen Menschen verteidigt. Niemand ist schuld an der unterlassenen Hilfestellung, niemand hat diese Situation gewollt, niemand ist dafür verantwortlich, wenn etwas nicht klappt. In Solothurn nicht und in Süditalien nicht. Gehen Sie ins Kino und schauen sich Pino Espositos Film an. Möglicherweise wird es Ihnen ergehen wie mir. Der Film geht uns mehr an, als wir wahrhaben können. Jetzt habe ich noch einen zweiten Text, einen über Solothurn. Gut, Solothurn kennen ja eh alle, aber trotzdem. Dieser Text heißt Mein Solothurn und nachher gibt es Essen. Er erschien in der Weltwoche. Auch da bin ich froh, dass Sie ein bisschen älter sind. Das war einmal eine andere Zeitung als heute. Das können sich die heutigen jungen, politisch Aktiven gar nicht vorstellen. Gut. Es gab eine Zeit vor Köppel. Gut. Also. Und Sie erinnern sich vielleicht auch, dass es einmal Olympische Spiele gab in Turin, die aber in Sion hätten stattfinden sollen. Ja. Und die Italiener haben gestaunt, dass Sepp Blatter es nicht geschafft hat, die Olympischen Spiele nach Sion zu bringen. Gut, okay. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, es kommt dann vor im Text. Mein Solothurn. Ich wuchs, Wochenende und Ferien ausgenommen, in der Weststadt, an einem der Baumwege nördlich des Stadions auf. Also das ist dann weiter Westen. Die Menschen, die mich als Hütekind bei sich aufnahmen, hatten zuerst an einen Hund gedacht. Da Albert nach seiner Magenoperation jeden Tag einen Spaziergang machen sollte. Nach einem Hund war ihm aber nicht, die Wohnung war auch zu klein dafür. Da schlug Lilly, die jüngste Tochter, vor, sie könnte doch ein Kind in Pflege nehmen. Dafür habe es immer Platz. Lilly macht einen Anschlag in der Autofon. Ein Mann, mein Patenonkel, meldete sich. Jetzt wird die Geschichte kompliziert. Ich habe sie oft zu hören bekommen, als meine Tagesmutter noch lebte. Es war, als ob sie mir meine Geburt erzählen würde. Also. Der Ausländer hätte als Saisonnier den Winter durch nach Italien zurückkehren sollen, während seine Frau, auch Italienerin, aber Jahresaufenthalterin, weiter in der Uhrenfabrik arbeiten musste. Der junge Mann ging also nicht zurück, versteckte sich und verbrachte den Tag damit, das wenige Monate alte Baby zu füttern, das dann auch dicker und dicker und dicker wurde. Eines Tages klopfte es an der Tür und zwei Beamte der Fremdenpolizei führten den illegalen Ausländer samt übergewichtigem Säugling ab. Aber Glück oder Großzügigkeit, der Arbeitgeber setzte sich für den Maurer ein und nicht das Recht sich durch. Man brauchte die Arbeitskräfte, die neue Saison begann in wenigen Wochen. Die Familie entging der Ausweisung unter der Bedingung, dass der Mann sofort wieder auf die Baustelle kam. Und wohin mit dem Kind? Wieder Zufall oder Glück? So verschlug es in letzter Sekunde dieses Kind, mich, und nicht wie ausgemacht der Sohn des Patenonkels in die Weststadt. Mancher Bewohner dieser Autofonblöcke habe es nicht gerne gesehen, dass da jetzt ein Schinkenkind im Haus war. Damals gab es noch kaum Ausländer in der Weststadt. Meine Eltern zum Beispiel hatten zwei Zimmer mitten in der Altstadt, mit einer winzigen Küche und ohne Bad, und das WC war im Treppenhaus. Auch wenn die Wohnungen in der Weststadt alle ein Bad hatten, dort wohnten die ärmsten Solothurner. Ich erinnere mich, wie ich einmal im Laden beim Wildbach-Schulhaus, es war, wenn ich nicht irre, in einer Bäckerei, zu wenig Geld bei mir hatte und die Verkäuferin kopfschüttelnd sagte, südlich der Bahnlinie wohnt eh nur Pack. Albert ging jeden Tag mit seinem ebenfalls pensionierten Dienstkollegen Müller Leo spazieren. Der Müller Leo hatte seine Enkelin Priska und Albert mich im Kinderwagen. Sie machten zuerst eine Runde im Quartier, dann ging es der Bahnlinie entlang, entweder ins Brocci beim Westbahnhof oder nach Bellach in den Tell. Die Großväter mit dem Kinderwagen seien seinerzeit ein Begriff gewesen. Manchmal, wenn die Spiele unter der Woche waren, nahm Müller, Leo und Albert mich mit ins Stadion zum Match. Priska fehlt in allen Erinnerungen, wahrscheinlich durfte sie tatsächlich nicht mit. Die beiden Alten saßen auf der Tribüne und klemmten mich zwischen sich ein, damit ich nicht ständig aufstand. Das Geschehen auf dem Feld interessierte mich nicht. Und 45 Minuten stillsitzen war eine einzige Qual. Ich sah Kinder hinter den Toren herumtollen. Manche hatten auch einen Fußball dabei. Sicher beneide ich sie um ihre Freiheit. Aber ich hielt durch, weil ich dafür bei den Erwachsenen sein durfte. also letztlich für wenige Momente großen Glücks, wenn ich die Holztreppe der Tribüne an Alberts Hand hochstapfen durfte. Wenn der Match zu Ende war und wir die Treppen wieder herunterstiegen, brummte Müller Leo fast immer: Jetzt komme ich dann nicht mehr Match. Müller Leo hatte bereits seine Stumpenschachtel Rössli Langformat aus der Manteltasche gezogen. Ich staunte, dass diese Schachtel dieselbe Farbe hatte wie der FC Solothurn, rot-weiß. Nach dem Match saß man in der Stadionbeiz vor einem Römer Kalterssee oder einem Himbeersirup. Und Müller Leo konnte endlich seinen Stumpen anzünden. Auch die Beiz war langweilig, auch dort durfte man sich nicht bewegen, das Stillsitzen ging weiter. Müller Leo redete, viele, viele Namen fielen. Wann hat der, war das nicht als der und hat der nicht nachher bei IBE gespielt? Ab und zu kam Müller Leo ins Schwärmen über legendäre Spiele, Cup-Spiele oder Aufstiegsspiele in die Nationalliga. Das legendärste dieser Spiele, von dem er oft sprach, wahrscheinlich weil man sich mit dem Kleinen auch ein bisschen abgeben musste, war eines gegen einen Tessiner Club. Chiasso muss es gewesen sein, weil Müller Leo jedes Mal großzügig zu mir sagte, es liegt fast in Italien und dort spricht man Italienisch. Als ich schon etwas größer war, half ich Albert Dienstagnachmittags den Solothurner Ring, den Gratisanzeiger in der Weststadt austragen. Wann ist der nächste Match? Gegen wen spielen wir? Ich stellte Albert die Fragen von Erwachsenen, aber es war nicht leicht, mit ihm ein Gespräch zu führen. Er nickte zu allem, ich musste meine Fragen selbst beantworten und Albert fügte am Schluss ein knappes Ja hinzu. Jetzt ein kleiner Exkurs. Also, im offiziellen Solothurn vergisst man gerne, Fremden gegenüber zu erwähnen, dass es ein Solothurn außerhalb der Altstadtmauern gibt. Über die Weststadt runzelt man die Stirn und macht sich Sorgen. Es gibt keine Kneipen, es gibt keine Plätze, außer Fußballplätze, es gibt ein Einkaufszentrum, ganze Überbauungen sind nicht mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar. In der Weststadt hat es inzwischen sehr viele Ausländer. Sie sind aus Albanien oder von der Altstadt hier hingezogen. Man sieht es an den vielen Satellitenschüsseln. Es hat ein großes GOB gegeben, ein schönes neues Schulhaus. Die alten Wohnblöcke heißen nicht mehr Autofonblöcke und sie werden nach und nach renoviert. Die Stadt wächst immer weiter nach Westen. Wohlhabende oder standesbewusste Solothurner meiden dieses Quartier. Sie wollen vermeiden, dass ihr Kind in eine Klasse mit hohem Ausländeranteil kommt. Sie wohnen im vornehmen Norden oder im neureichen Osten der Stadt. Das Solothurn des Verkehrsvereins, des Gewerbevereins, der Film- und der Literaturtage ist eine Kleinstadt, die man mögen kann, die ihre Vorzüge hat, in der es sich gut leben lässt. Ich lade alle ein, ja, Sie alle, also gut, ein paar wohnen ja schon da, aber ich lade alle ein, nach Solothurn zu ziehen, vor allem die Millionäre unter euch.
Gut, aber niemand.
Wir bräuchten mehr Krippenplätze, ein neues Parkhaus, die Erlösung vom motorisierten Durchgangsverkehr, ein, zwei neue Hotels, einen effizienteren öffentlichen Verkehr, bessere und schönere Zugänge zu unserem befestigten Fluss, Sponsoren für den Fußballclub, Klammer, er wird absteigen, Anmerkung, er ist inzwischen abgestiegen, und wir bräuchten mehr Geld für Kultur. Die Solothurner Filmtage zum Beispiel drohen damit, wegzuziehen aus Solothurn. Die Bedingungen wären in jeder anderen Stadt viel besser, zumindest mehr Geld bekämen sie überall. Der Stadtpräsident antwortet darauf mit dem Hinweis, dass Solothurn unter allen Schweizer Städten pro Kopf am meisten Geld für Kultur ausgibt und dass er daran, obwohl es sehr naheliegend wäre, nichts ändern möchte. Wir haben letztens darüber diskutiert, in einer Beiz selbstverständlich. Solothurn hat die größte Beizendichte des bekannten Universums und dies nicht dank der auswärtigen Kundschaft. Also wir haben diskutiert. Dürfen die Solothurner Filmtage aus Solothurn wegziehen? Ich verstehe gut, dass man aus Solothurn weggehen muss. Meine Eltern mussten damals auch weg, nach Grenchen, weil es für sie in Solothurn keine Wohnung mehr gab. Tiefer berührte uns die Frage, ob die Solothurner Filmtage weiterhin Solothurner Filmtage heißen dürfen, auch wenn sie nicht mehr in Solothurn, sondern zum Beispiel in Luzern ausgetragen würden. Wir fanden schon fast empört, der Name Solothurner Filmtage müsse bleiben. Ja? Die Olympischen Spiele zum Beispiel werden auch schon länger nicht mehr in Olympia ausgetragen. Trotzdem käme es keinem in den Sinn, die Winterspiele von 2006 Turiner Spiele zu nennen. Da ging ja erst recht kein Schweizer mehr hin. Mein Solothurn ist mit der Stadt dieses Namens nicht zu verwechseln. Auch mit dem Quartier, in dem ich jetzt übrigens wieder lebe, hat es immer weniger gemeinsam. Wo jetzt das für das Quartier so wichtige Einkaufszentrum steht, war damals ein Erdbeerfeld. Hier hat Lili mit ihrem Speichel eine Erdbeere gewaschen und sie mir in den Mund geschoben. Albert, Lili, meine zweite Mutter, mein zweiter Bruder, alle sind inzwischen gestorben. Geblieben sind die Baumnamenstraßen und das Stadion. Geblieben ist ein Teil der städtischen Landschaft und wenige Menschen. Mich bedrücken diese Veränderungen nicht. Mich berührt nun manchmal die Erinnerung an mein Solothurn. Es ist, wenn ich durchs Quartier fahre, als durchquerte ich die Kulisse meiner Kindheit. Manche kennen mich noch. Ich grüße verschämt. Sie grüßen jenes italienische Hütekind, das es nicht mehr gibt. Mein Solothurn ist die Welt eines Kindes, die nicht mehr ist. Ich verdränge diese Erinnerung, um hier zu sein, heute, in Solothurn, in der Weststadt, in der Welt. Eines Tages sei ich abgehauen. Überall habe man meinen eingedeutschten Namen gerufen. Alle Mädchen der Nachbarschaft hätten sich an der Suche beteiligt, aber ich sei unauffindbar geblieben. Man sei schon recht verzweifelt gewesen, ausgerechnet an einem Freitagnachmittag. Gleich wäre mein Vater auf seinem Velo fortgefahren, um mich abzuholen. Da habe sich der Albert auf einmal mit der Hand an die Stirn geschlagen und habe ausgerufen, jetzt weiß ich, wo der Kleine ist, und sei losgelaufen. Alle hätten ihm nachgestarrt, denn keiner habe sich erinnern können, von Albert in nüchternem Zustand je so viele laute Worte gehört zu haben. Eine Viertelstunde später sei der Albert wieder um den Block gekommen, mit mir an der Hand. Und Albert, von allen umringt, musste schon wieder reden. Gestern seien sie, der Müller, Leo und er, am Stadion vorbeigekommen. Sie hätten sicher eine halbe Stunde lang dem Stadionwart zugeschaut, wie er den Rasen gemäht habe. Das sei ihm vorhin in den Sinn gekommen. Und tatsächlich, dort habe er mich gefunden. Stolz und strahlend und die Hosen voll. Hoch oben am Steuer des Stadionrasenmähers sitzend.
Ganz herzlichen Dank an Franco Supino, dass die beiden Texte könnten gegensätzlicher nicht sein und doch gehören sie zusammen. Wir haben noch, hätten noch Zeit für ein, zwei Reaktionen. Allerdings sollten wir in 5 Minuten zum Mittag essen. Möchte jemand etwas loswerden? Ja?
Franco, mich würde sehr interessieren, wie sich deine italienischen Kenntnisse entwickelt haben.
Ja, das ist eben eine komplizierte Geschichte. Meine Eltern kommen ja aus Neapel und ich habe zu Hause ja Dialekt gesprochen, neapolitanischen Dialekt. Dann habe ich also Italienisch gelernt, ja, ein bisschen auf der Straße, aber ich habe es vor allem auch studiert. Ich habe Italienisch studiert, damit ich Italienisch kann. Ich habe auch Deutsch studiert und Germanistik abgeschlossen, damit die Leute mir glauben, dass ich Deutsch kann. Also ich musste eigentlich beides. Ich musste beides mit Diplom beweisen, dass ich das einigermaßen kann.
Hattest du damals auch Hemmungen, um Italienisch zu reden, damit du kein Cinta bist?
Ja, aber es war selbstverständlich. Das war selbstverständlich, ja. Das ist ein bisschen, aber doch, ihr begreift das, ja. Das war so, ja. Das war so. Natürlich hat man sich geschämt. Mein Vater hat euch behauptet, aber ich glaube ihm das nicht, dass ich ihn nicht gerne auf der Straße getroffen hätte mit meinen Freunden. Ich bin zutiefst empört über diesen Verdacht, aber vielleicht war es so, ich weiß es nicht. Aber ich war ja ein Kind.
Das entschuldigt alles. Ja. Möchte noch jemand etwas loswerden, etwas sagen, reagieren?
Siamo figli del Sud.
Genau. Ja, ich möchte noch sagen.
Besten Dank für das, was Sie gesagt haben. Das ging zu Herzen.
Danke. Also ich will noch mal sagen, wie der Film heißt. Er wird ab und zu gezeigt. Ich war letzten November in der Roten Fabrik, da wurde er wieder gezeigt. Also der Film ist von Pino Esposito und er heißt Il Nuovo Sud dell'Italia. Gibt es auch auf DVD. Ist wirklich erschreckend aktuell. Und wer ein Büchlein möchte und 20 Franken in Bar da hat, ich habe ein paar dabei. Also, noch eine Frage. Ich bin sonst noch da. Ja? Dann wünsche ich einen guten Appetit. Ich glaube, Sie kochen gut hier.
Ja.
Wir sind im Saal nebendran. Also, es ist jetzt Zeit für das Mittagessen. Das wird im kleinen Saal nebendran stattfinden. Also, guten Appetit und wir treffen uns wieder hier um 14 Uhr, 2 Uhr, also um 14 Uhr, wieder hier bitte. Einen guten
Nein, aber zur Mathestrasse. Also gerade oben dran, oben der Pfanne.
Wieso lebt man dort? Fabian Hosner?
Ja, kenne ich.
Ja, super.
So. Hast du noch ein Schreibchen?
Ja,
kein Ding. Das habe ich noch gar
nicht. Ich wollte gerade noch für den nächsten Satz.
Ja, sehr gerne.
Also.
Ja. Für Elian Romer.
Rome
wie Rom.
Ohne H.
Ohne H. Für Elian, Eliane.
Ja.
Für Elian Rom.
Bonjour.
Oui, oui.
Je
schenke
votre.
Mais je suis
arrivée
tard. Alors ça. Ja, c'est un assez loin. C'est un Peter Format
mit dem 6. Ah, sehr gut. Ich habe ein Peter Format für dich.
Wir?
Ich habe ein Format für dich.
Ja, ja. Ja, Peter Format.
Ja, genau. Merci.
Danke vielmals, Franco.
Je sais pas, je pense pas, non.
Ah, d'accord.
Oui.
Grazie, grazie.
Oui, oui. Sans ça, tu manges.
Ah, tu vivi vicino, sei?
Oui, oui. On peut toujours payer.
Yeah. Potevo dire magari qualcosa di italiano.
Okay.
Ecco, sì, no, ma dico io, magari, magari salutare per far credere.
Ah, ecco. Per Fabian und Alexandre der Weihbeste.
Genau.
Wette ich noch, wie das ist schon ehrlich. Muss mal schauen.
Ja, sonst muss man dort dran.
Ja, eben. Muss mal...
Er hat sich sehr engagiert.
erzählen.
Aha, das muss ich nicht mehr sagen. Ja. Merci
danke. Vielmals. Danke. Danke.
Ja, ich habe gesagt, ich mache das. Aber
er hat da gesagt, du hättest
es. Was willst du wissen? Soll ich es signieren? Soll ich... Ja, einfach. Einfach signieren.
Wir verstehen das. Ja, ja. Es ist halt neue
Schön, Jürgen. Jürgen, schreibst du die Adresse auf und schick es. Ja, nicht gewusst. Also, in der heutigen Zeit weiß ich es. Oh, hat er. Bobby, es gibt.
Nein.
Hat jemand Münd?
So sind es, wie sind. Ja. Ja. Wie
viele Tage? Ja. Also, prossimo.
Wer kann noch? Und das habe ich also.
Certo. Sì, sì.
Hat's noch
eins? Sind alle weg?
Sì, sì. Ich schicke das, gell? Soletta. Aber es
ist nicht noch eins? Ja, aber es ist nicht gewusst, meinst du so?
Ciao.
Ja,
also eben.
Ah, gut, schick es. Mach es gerne. Mach ich gerne, ja. Mit Widmung.
Ich muss einfach schauen, dann bin ich zurück. Ja. Also ich muss schauen. Ich kann einfach den Kanton nicht.